Do you have the time?
I'm in mit Schlager Green Day.
Greetings, Kermit the Frog here. And today I'd like to tell you a little bit about the color green. Do you know what's green?
Ich bin Ivan Rodionov von Infrarot Medien und ihr hört Radio Marabu.
Russland hat einen Bericht mehrerer europäischer Staaten zurückgewiesen, laut dem der russische Oppositionspolitiker Nawalny im Auftrag Moskaus mit Nervengift getötet wurde. Kreml-Sprecher Peskow bezeichnete die Anschuldigungen als voreingenommen und unbegründet, so die russische Nachrichtenagentur Interfax. Hier berichtet die Berliner Zeitung. Zitiert Peskow: Wir akzeptieren solche Anschuldigungen natürlich nicht, wir sind damit nicht einverstanden. Russland weist die Vorwürfe entschieden zurück. Mit diesem Thema befasst hat sich Ivan Rodionov auf Infrarot Medien.
Und nun das Dossier.
Das nennt man in der Wahrnehmungsforschung Verisimilitude-Effekt oder Plausibilitätseffekt. Er beschreibt die massenpsychologische Tendenz, Aussagen für wahr zu halten, weil sie detailreich und dadurch glaubwürdig erscheinen. Wenn die Verpackung bunt genug ist, fragt keiner nach dem Inhalt. Es war der ecuadorianische Pfeilgiftfrosch Epipedobatis antonii, mit dessen Hautsekret Epibatidin der russische Oppositionelle Alexei Nawalny vor 2 Jahren in der Vollzugsanstalt Harp am Polarkreis vergiftet worden sein soll. Das geht aus der gemeinsamen Presseerklärung der Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Schwedens, Großbritanniens und der Niederlande hervor. Wo ist Ecuador und wo ist das russische Polargebiet? Was auf den ersten Blick als durchgeknallt klingt, basiert auf einem genauen Kalkül und Kenntnis menschlicher Wahrnehmung. Diese paradoxe Technik wird in der Propagandaforschung als Exotisierung beschrieben. Eine Kombination aus exotisch faszinierenden und zugleich gruseligen Begriffen erzeugt den Novelty Bias, eine Art Vertrauensvorschuss gegenüber neuen, außergewöhnlichen Fakten. Exotik und Neuheitswert sind in diesem Fall Glaubwürdigkeitsverstärker. Es ist zu schräg, zu skurril, um erfunden zu sein. Details machen eine gute Erzählung aus. Das hat Klaas Relotius perfekt beherrscht. Vergleichen Sie die Aussagen, Nawalny wurde vergiftet. Nawalny wurde von Putin vergiftet. Nawalny wurde von Putin mit dem Pfeilgiftfroschtoxin vergiftet. Sagen unsere hochqualifizierten Experten aufgrund der Analyse unserer Speziallabors. Das Letztere nennt man Appeal to Authority, Autoritätseffekt. Wer bin ich als Laie, um das Urteil der Fachleute zu hinterfragen? Je weniger ich über ecuadorianische Pfeilgiftfrösche weiß, desto mehr neige ich dazu, solche Erzählungen unkritisch abzukaufen. Warum ploppt diese neue bahnbrechende Erkenntnis erst 2 Jahre nach Nawalnys Tod in der Strafkolonie auf, als er kurz nach einem Spaziergang zusammenbrach und trotz Lebensrettungsmaßnahmen starb?
Über den gleichen Vorgang berichtete die Berliner Zeitung schon einmal vor 2 Jahren. Fast exakt im Februar. Da verblich Nawalny. Ich lese: Kyrylo Budanov, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, sagte während einer Pressekonferenz in Kiew, Alexei Nawalny sei eines natürlichen Todes gestorben. Zitat: Ich mag Sie enttäuschen, aber was wir wissen ist, dass er tatsächlich an einem Blutgerinnsel gestorben ist und es hat sich mehr oder weniger bestätigt. Es stammt nicht aus dem Internet, aber leider ist es ein natürlicher Tod, so Budanov laut ukrainischen Medienberichten. Zuvor wurde die Theorie, Nawalny sei an einem Blutgerinnsel verstorben, von russischen Staatsmedien verbreitet. Im Westen gibt es bis dato große Zweifel an einem natürlichen Tod des Oppositionellen. Neben Nawalnys Witwe Julia machen zahlreiche westliche Politiker die russische Führung sowie Putin persönlich für seinen Tod verantwortlich. Moskau wies die Anschuldigungen zurück. Kiew stützt somit die Ansicht, Nawalny sei eines natürlichen Todes verstorben. Ein solches Blutgerinnsel könnte beispielsweise durch die extremen Haftbedingungen verursacht worden sein. Wenig Bewegung oder Infektionen könnten demnach zu Thrombosen führen. Nawalnys Tod wurde am 16. Februar 2024 bekannt gegeben. Der 47-Jährige befand sich in einem Straflager im autonomen Kreis der Jamal-Nenzen, nördlich des Polarkreises. Die Gefängnisverwaltung behauptete, Nawalny habe sich nach einem Spaziergang schlecht gefühlt und sei fast sofort ohnmächtig geworden. Die Ärzte sollen alle notwendigen Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen haben. Kurze Zeit danach wurde Nawalny für tot erklärt. Nachdem sich russische Behörden mehrere Tage geweigert hatten, den Leichnam der Mutter zu übergeben, wurde Nawalny Navalnys Körper am vergangenen Sonnabend ausgehändigt. Ob, wann und in welchem Umfang eine Beerdigung des bekannten Oppositionellen stattfinden wird, stand damals noch nicht fest, so die Berliner Zeitung vor 2 Jahren.
Das Dossier.
Auf die Frage einer Journalistin, warum die Analysen so lange gedauert hätten, sagte der Außenminister Wadephul, es sei ein kompliziertes Verfahren gewesen, das mit verschiedenen europäischen Partnern habe abgestimmt werden müssen.
Lässt Rodionow in seinem Infrarot-Dossier zitieren.
Eine ketzerische Vermutung. Es hat 2 Jahre gedauert, weil es garantiert zu spät ist für eine nachträgliche Autopsie in Russland. Die ist zwar denkbar, aber der Zustand des Körpers erlaubt keine toxikologische Untersuchung mehr. Damit kann die Giftfrosch-Geschichte nicht direkt widerlegt werden. Und selbst wenn, die russischen Labortestergebnisse gelten hier gemeinhin als Betrug, sofern sie den Deutschen widersprechen. Selbst wenn die Deutschen geheim bleiben und die russischen offengelegt sind. Beim Novichok Bundeswehr-Laborfund hat es vor 5 Jahren nur Tage gedauert. Die Geschichte war schon durchgeknallt genug. Ich will an dieser Stelle das alte Fass nicht aufreißen. Für die Interessierten stelle ich unten in der Beschreibung die Links ein zu den 2 kleinen Anfragen der AfD-Abgeordneten an die Bundesregierung in der Causa Navalny. Dort werden die meisten wesentlichen Fragen gestellt, die die Lücken im Novichok-Narrativ aufzeigen. Die Nicht-Antworten der Bundesregierung
finden sich dort auch. Ich habe mir das mal angeschaut. Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Drucksache 19-32527. Angefragt hatten Dr. Anton Friesen, Armin Paul Hampel, Roland Hartwig. Man stellt der Frage vor, es ist nicht Intention dieser Nachfrage grundsätzlich in Abrede zu stellen, dass Navalny in Russland mit Novichok vergiftet worden sein könnte. Die Fragesteller sehen Lücken, Ungereimtheiten. Das Dokument ist aus dem Jahr 2021. Die Bundesregierung erklärte, Navalny sei in Russland Opfer eines Verbrechens geworden, kann jedoch nicht ausschließen, dass Navalny erst im Flugzeug, das ihn von Omsk nach Berlin brachte, in Kontakt mit der nach ihren Angaben kontaminierten Wasserflasche kam. Sie gab an, ihr legen keine Erkenntnisse vor, wo sich die nach ihren Angaben kontaminierte Wasserflasche während des Fluges von Omsk nach Berlin befand, betont, dass aus ihrer Sicht keine Veranlassung bestand, diese zu erlangen, unverständlich laut der Fragesteller, nicht zuletzt ob des schwerwiegenden Verstoßes gegen das Chemiewaffenübereinkommen. Die Bundesregierung bestreitet den nach Auffassung der Fragesteller offensichtlichen Widerspruch ihrer Aussagen, zeigt kein Interesse daran, dass die Gegenstände, die nach ihren eigenen Angaben Novichok-Spuren aufweisen, auf Fingerabdrücke untersucht werden. Sie hat die Organisation für das Verbot chemischer Waffen lediglich biomedizinische Proben von Navalny untersuchen lassen, Untersuchungen der nach ihren Angaben kontaminierten Gegenstände jedoch nicht zugelassen. Interessant auch hat die Bundesregierung erwogen, die Zusammensetzung des nach ihren Angaben bei Navalny gefundenen Nervengifts zumindest russischen Behörden mitzuteilen, nicht zuletzt um auf russischer Seite Untersuchungen zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Hier die Antwort, die Bundesregierung ist unverändert der Auffassung, dass die russischen Behörden über eigene biomedizinische Proben von Navalny, Umweltproben sowie über alle weiterführenden Informationen verfügen, die zur Untersuchung des Sachverhalts und der Ereignisse, die auf russischem Territorium stattgefunden haben, erforderlich sind. Bereits ein Jahr zuvor, im November 2020, gab es eine erste Anfrage der AfD-Fraktionsangehörigen. Hier antwortete die Bundesregierung, nachdem Navalny in Russland Opfer eines Verbrechens wurde und schwer erkrankte, haben sich seine Angehörigen und die private Initiative Cinema for Peace an die Bundesregierung gewandt und um Ermöglichung der Einreise zur medizinischen Behandlung gebeten. Aufgrund der humanitären Notlage hat die Bundesregierung diesem Wunsch stattgegeben. Als Unterstützer finde ich Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, George Clooney, Muhammad Ali, Bill und Hillary Clinton, auch den Dalai Lama. Unterstützende Unternehmen, unter anderem Fleurop oder Seltas. Zur Organisation der Einreise von Navalny stand die Bundesregierung mit der russischen Botschaft in Berlin in Kontakt. Man fragte, ob die Bundesregierung Anstrengungen unternommen hatten mit Einrichtungen in Omsk wegen zurückgelassenem Eigentum von Navalny. Hier gab es keine Aktivitäten. Eine weitere interessante Frage: Haben die Mitglieder des Teams auf dem Flug nach Deutschland Schutzkleidung getragen, beziehungsweise wurden sie selbst auf eine mögliche Kontaminierung untersucht? Hier die Erklärung: Alles wurde von einer privaten Rettungsorganisation durchgeführt. Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse vor. Wir reden von Giftgas. Auf weitere Fragen gibt es oft die Antwort: Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 20 Seiten, die man durchaus mal lesen kann. Zurück zu Ivan Rodionow.
Es soll Navalnys Familie gewesen sein, die die Gewebeproben aus Russland ins NATO-Ausland geschmuggelt habe. Und zwar unter der Nase des angeblich übermächtigen, omnipotenten russischen Geheimdienstes, der den schärfsten Kreml-Kritiker rund um die Uhr beschattet und im zweiten Anlauf vergiftet haben soll. Eine Narrativkollision, aber nicht die schwerste. Seine Ehefrau Julia und sein Sohn Sachar leben seit 5 Jahren in Deutschland, seine Tochter Daria in den USA. Niemand von ihnen war bei Nawalnys Begräbnis dabei, noch danach in Russland. Seine Mutter Ludmila hingegen, die Alexei Nawalnys Leiche nach Moskau zur Bestattung begleitete, hat Russland nicht verlassen. Eine weitere Plausibilitätslücke mit den Gewebeproben: sie müssen bei der Entnahme fachgerecht in Spezialcontainer verpackt und normalerweise tiefgekühlt werden, um überhaupt aussagekräftig zu sein. Dazu noch, man nennt es in der Kriminalistik Asservatenkette oder lückenlose Beweismittelkette, müssen die Beweisstücke nachvollziehbar gesammelt, verwahrt, protokolliert und überführt werden. Sonst haben sie keinen Wert vor keinem Gericht der Welt. Davon zu schweigen, dass Epibatidin als ein organisches Toxin degradiert oder baut sich ab unter den natürlichen Bedingungen innerhalb von Stunden bis wenigen Tagen. Und wie ist die Zuordnung des angeblich kontaminierten Biomaterials ausgerechnet Alexei Nawalny belegt? Insbesondere, wenn man die politische Brisanz und die klare Stoßrichtung dieser Behauptung bedenkt. Da kommt man unweigerlich auf dumme Gedanken, wenn man überhaupt auf Gedanken kommt. Theoretisch müssen zum Laborabgleich nachweisliche DNA-Proben der besagten Person vorliegen. Es ist ein einziger Kaninchenbau, diese Pfeilgiftfrosch-Geschichte. Die weitere manipulative Technik, die hier ausgiebig zum Einsatz kommt, ist Framing. Alexei Nawalny wird ausschließlich als Kreml-Kritiker oder Putin-Gegner bezeichnet. A wird über sein Verhältnis zu B definiert, nicht über seine immanenten Eigenschaften. Als Videoblogger, als Anwalt oder meinetwegen als Stipendiat eines US-amerikanischen Regime-Change-Programms. Damit wird ein dezidiertes Frame gesetzt und in den Fokus gerückt. Eine Konfliktachse Putin-Nawalny als das bestimmende überlagernde Element. Haben Sie schon mal vom CIA-Kritiker oder Whistleblower Udo Ulf Kotte im Kontext seines vorzeitigen Todes gehört? Von Georg Möllemann als Israel-Kritiker? Eine Verschwörungstheorie? Oder wurde Philipp Missfelder als Merkel-Gegner im gleichen Atemzug mit seinem Tod genannt? Nur als Beispiel, ohne jegliche Mutmaßungen anzustellen.
Rodionow zitiert aus einem Pressebericht:
Nawalny verstarb in Haft. Russland hatte also die Mittel, ein Motiv und die Möglichkeit, ihm das Gift zu verabreichen.
Heißt es in der Erklärung. Die Möglichkeit dazu hatte Russland, oder nennen wir es der kollektive Putin, von Anfang an. Ein Nawalny-Unterstützer hat sich noch 2017 im Interview mit The Guardian gewundert, wieso er überhaupt noch lebt.
Ich hätte ihn für glaubwürdiger gehalten, wenn er tot wäre. Wie kann er das alles tun und noch am Leben sein? Er muss einen mächtigen Beschützer haben.
Zum Mittel wird zwar zugegeben, dass dieser Giftfrosch in Russland nicht vorkommt, aber die Medien berichten, das Gift würde in Russland synthetisiert. So behaupten die russischen Exilmedien The Insider und Novaya Gazeta. Das Problem dieser Medien: sie sind im lettischen Riga in unmittelbarer Nähe des NATO Strategic Communication Centers angesiedelt, das ausgerechnet für die kognitive Kriegsführung zuständig ist. Die Laufwege zu den NATO-Psychokriegern sind schon auffällig kurz, um die beiden Medien für journalistisch voll zu halten. Was das Motiv angeht, so fehlt es in diesem Fall komplett. Welche Gefahr sollte Alexei Nawalny in der Strafanstalt am Polarkreis für den kollektiven Putin noch darstellen? Die Erklärung der 5 NATO-Staaten sei am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz veröffentlicht worden. So unverfänglich wird die Verbindung zwischen dem Froschgift, Russland und dem größten Fachkongress der Kriegsbranche hergestellt.
Und zum Finale lässt Rodionow ein weiteres Mal aus westlichen Medien verlesen:
Diese neuesten Erkenntnisse unterstreichen ein weiteres Mal die Notwendigkeit, Russland für seine wiederholten Verstöße gegen das Chemiewaffenübereinkommen und in diesem Fall das Übereinkommen über das Verbot biologischer Waffen zur Rechenschaft zu ziehen.
Das erklärt einiges. Biowaffen, das ist die neue Qualität in der Dämonisierung des Feindes. Und die nächste Eskalationsstufe im Proxykrieg.
Der Weg zum Frieden Woche für Woche verbauter. Ich könnte jetzt noch erzählen, dass Nawalny damals während oder kurz nach seinem Krankenhausaufenthalt einen Dokumentarfilm fertigte bei einer brandneu im Corona-Jahr gegründeten Firma mit Künstlern aus den USA eingereist, die es schnell zu Auszeichnungen riesig schafften. Da der Fragen aber nun schon genug gestellt, wird das heutige Dossier beendet mit einem Schlager. Von Giftfröschen zu einem moderierenden Frosch, den ich so befragt gerne als eines meiner Vorbilder für das Moderieren angebe. Er war ein großer Sänger, ist es sicherlich noch. Hier ist Kermit, der Frosch. It's not easy being green.
Well, I am for one thing. You see, frogs are green and I'm a frog. And that means I'm green, you see. It's not that easy being green. Having to spend each day the color of the leaves, when I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over 'cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green's the color of spring, and green can be cool and friendly like, and green can be big like an ocean, or important like a mountain, or tall like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why, but why wonder why wonder? I am green and it'll do fine. It's beautiful and I think it's what I wanna be.
Den vielen Fröschen nun eine starke Frau in den Live-Teil der kleinen Audiodatei.
Die Panzertruppen.
Liebe Svetlana, du natürlich auch. Aber ich rede von Aisha al-Gaddafi, 1976 geboren in Tripolis, die einzige leibliche Tochter des ehemaligen libyschen Staatschefs Muammar al-Gaddafi. Anwältin, ab 2004 verteidigte sie Saddam Hussein. Ab 2009 war sie Ehrenbotschafterin des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen. Hier setzte sie sich ein gegen die Verbreitung von AIDS und die Unterdrückung von Frauen in der arabischen Welt. 2011 trennte sich die UN von ihr, offensichtlich in Unterwerfung unter Werte westliche Weltgestaltung. Sie lebt seit 2012 in Oman, hat hier politisches Asyl. Sie hat nun eine öffentliche Botschaft an das iranische Volk gerichtet. Mir liegt der O-Ton vor, da ich hier aber nur eine weißrussische Quelle angezeigt bekomme, habe ich die allgemeingültige sogenannte künstliche Intelligenz verwendet. Die Kernpunkte ihrer Botschaft werden hier beschrieben. Warnung vor dem Westen. Sie mahnt die Iraner zur Standhaftigkeit gegenüber internationalem Druck und warnt, dass westliche Mächte, ähnlich wie im Fall Libyens, nicht am Wohl des Volkes, sondern am Reichtum des Landes, insbesondere Öl, interessiert seien. Lehren aus Libyen. Sie zieht Parallelen zum Schicksal ihres Vaters. Muammar al-Gaddafi habe sich auf Aussöhnung und Dialog mit dem Westen eingelassen, was letztlich zur Zerstörung Libyens durch NATO-Bombardements und zu Instabilität geführt habe. Widerstand statt Kooperation. Sie fordert die iranische Bevölkerung auf, aus den Fehlern Libyens zu lernen und den eigenen Weg unabhängig von westlichen Einfluss zu verteidigen. Ein Zitat aus dem Originalton: Verhandlungen mit Wölfen führen nicht zur Rettung der Herde, sie markieren nur den Termin für die nächste Jagd. Unmissverständlich, ich stimme hier Aisha al-Gaddafi zu. Ich habe es mehrfach gesagt, auch in einigen Interviews. Meine letzte rote Linie war 2005 erreicht, mit den Bildern aus dem Irak. Eine US-amerikanische Soldatin, die Araber aufeinander stapelt und mit Hunden und Stromschlägen traktiert. Da war mir abschließend klar, wir sind die Bestien, wir müssen weg.
am Ende. Und wir sind so weit vorangekommen, dass ich fast Optimismus in mir hege. Sicher bin ich, im globalen Süden, nicht nur im Iran, wird sie Zustimmung erhalten. In der BRICS. Passend dazu eröffnet heute die Tagesschau Geopolitik der USA. Allein mit dem Begriff Geopolitik war man noch vor 2-3 Jahren in der tiefen Welt der Verschwörungstheorie. Ich lese nur die Überschrift, die Einleitung. Erst Venezuela, dann Iran. Experten vermuten hinter Donald Trumps Vorgehen eine Strategie, die globalen Ölströme umzulenken und den Rivalen China zu schwächen. Nutznießer ist die US-Ölindustrie. Und hier kann ich ganz einfach sagen, wer Leuten wie Jürgen Elsässer oder Christoph Hörste oder auch Daniele Ganzer, Kevan Zufisiawasch folgte, der weiß das seit 20 Jahren. Und das lässt sich auch belegen mit US-amerikanischen Strategiepapieren. Die USA sind in ihrer Politik ja relativ offen. Venezuela und Iran wollten zudem nicht mehr im Dollar handeln. China hat große Dollarreserven, die es auf den Markt bringen könnte, so unter Druck eine riesige Krise auslösen könnte. Eine Möglichkeit, die die USA selbst gar nicht mehr haben. Also erleben wir hier ein hochriskantes Spiel, vor allem von Seiten der USA und Israel, religiös hochgejatzt. Und das Ganze großgerechnet bezieht auch das Spiel der Ukraine in diesen, ich finde, man kann es schon Weltkrieg nennen, mit rein.
Give us a credit.
Und Journalisten, ich bin geneigt, sogenannte Journalisten zu sagen, die mit apolitischen Begriffen wie Angriffskrieg herumhantieren, haben sich außerhalb ihrer Berufsethik eingeordnet, eben keinen Journalismus mehr gemacht, sondern Propaganda für eine Kriegspartei im kommerziellen Rahmen, durchaus denkbar, wobei ich auch hier davon abraten würde, aber da bestimmt am Ende der Eigentümer das Programm. Wenn aber Menschen für derartige Medien bezahlen müssen, sehe ich zumindest keinen Raum mehr für mögliche Entschuldigungen.
ARD und ZDF singen heute aus dem FF.
Und der Rezipient? Ist der unschuldig gar Opfer von Propaganda? Nein, ich meine, in hiesigen Breiten ist auch er an die Geschichte gebunden. Der sich daraus ergebenden Verantwortung, hier unkritisch mitzulatschen, ist aktives Tun. Und am Ende wird er auch nicht differenziert werden, egal wie dumm das ist. Es wird wieder eine Kollektivschuld sein. Nicht ohne Grund sprechen russische Politologen ja vom kollektiven Westen. Und vielleicht werden die, die als Verschwörungstheoretiker beschimpft werden, neben dem großen Grabstein eine kleine Gedenkplatte erhalten. Nicht zuletzt in Zuversicht darauf, die kleine Audiodatei für den 17. März 2026 Radio Marabu.
Hundreds of thank you.
Und Slava Ukraine, das ist halt Fakt, kommt bei vielen als Heil an. Aber dann, Papst Leo verurteilt den Angriff der USA und Israels auf den Iran, fordert alle Konfliktparteien auf, Feindseligkeiten einzustellen und Wege des Dialogs wieder zu eröffnen. Donald Trump hat Medien beschuldigt, KI-generierte Propaganda zu verbreiten, die angeblich von Teheran erfunden wurde und militärische Verluste der US-Amerikaner zeigen. Gegen derartig unpatriotische Medien sollte laut Trump Anklage wegen Hochverrat erhoben werden. Auf Al Jazeera sprach Andreas Creek vom King's College in London. Er meint, auch mit einem Einsatz von US Marines auf den Inseln in der Straße von Hormuz sei eine Absicherung unwahrscheinlich. Die Nachrichtenagentur AP wird zitiert, 200 US-Soldaten sind seit Kriegsbeginn verletzt, 13 gefallen. Der iranische UN-Botschafter verurteilt den rücksichtslosen Militarismus der USA und Israels. Der iranische Präsident Pezeshkian fordert die Stilllegung von US-Basen in der Region.
KFN Radio.
Andrei Medvedev war Kriegsberichterstatter der Sendung Vesti im russischen Fernsehen. Erfahrener Mann. Er schreibt, Irans Revolutionsgarde könnte einen Einmarsch von US-Truppen kaum erwarten. Mit galligem Humor, Make Iran Radical Again, könnte man kurz das bisherige Zwischenergebnis des Militärüberfalls der USA und Israels gegen das Land der Perser umschreiben. Auch formuliert er die Aufregung bei Reuters, Irans neuer oberster Führer sei ernannt worden. Ja, und von Revolutionsgarden. Die organisiertesten, 1979 gegründet.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Danke, beste Svetlana. Der Deutschlandfunk berichtet, Donald Trump fordert eine Beteiligung der NATO in der Straße von Hormuz, droht andernfalls mit sehr schlechter Zukunft für das Bündnis. Donald Tusk sieht die reale Gefahr eines EU-Austritts seines Landes. Die Warnung des polnischen Ministerpräsidenten folgt auf ein Veto des Präsidenten, das Warschau hindert, Rüstungskredite in Milliardenhöhe aus dem Staatenbund in Anspruch zu nehmen. Josep Borrell kritisierte Ursula von der Leyen wegen Voreingenommenheit gegenüber den USA und Israel. Die EU würde an Glaubwürdigkeit verlieren. Der Mann beginnt ja, sich als Humorist zu betätigen. Die moldawische Präsidentin Maia Sandu verbreitet ein weiteres
weiteres Mal persönlich würde sie für einen Zusammenschluss mit Rumänien stimmen. Die Mehrheit der Bevölkerung wäre aber dagegen. Nicht, dass da Grenzen verschoben werden. Wahlkampffinale Ungarn, Großdemonstrationen. Ukraine-Verhandlungen wegen USA ins Stocken geraten, berichten Medien. Financial Times nenne ich. Der belgische Premier De Wever meint, die USA soll mit Russland verhandeln. Er erklärt sich der belgischen Zeitung Echo. Massiver Stromausfall auf Kuba. Und Streit um Geld in Großbritannien. Statt Winston Churchill sollen zukünftig Tiere abgedruckt werden. And now for something completely different. Drei schöne Tage bekommen wir, dann wird es wieder deutlich wechselhafter und kühler.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht. Europe's Alternative Music. Radio Marabu.